Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Vielen, vielen Dank, dass ihr den Weg hier rüber gefunden habt und euch dieses Thema, was hier so schön steht, Data First, Governance und KI zusammen denken, so interessiert und vielleicht auch schon einen Schritt weiter seid. Das heißt, wir bleiben nicht bei der Theorie, wie eben schon gesagt, sondern wir gehen konkret in die Umsetzungssteps. Neben mir Tim Kohlauf, Data Security Consultant bei der Scaling, und du beschäftigst dich genau damit, wie Unternehmen genau diese Data Governance Implementierung machen, richtig?
Genau, danke.
Sehr schön. Ja. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht ganz kurz, von Tim hören wir jetzt einen kurzen Impuls. Vielleicht notieren Sie sich jetzt schon mal Ihre Fragen oder gerne weiter, weil wir gerne in der Runde danach mit Ihnen diskutieren möchten.
Super.
Stage gehört dir.
Dankeschön, Janine. Gerne vorweg mal, wenn Fragen sind, gerne dazwischen grätschen und mich unterbrechen bei der Präsentation. Damit erstmal herzlich willkommen. Hallo zusammen. Wie schon eben erwähnt, Tim Kohlauf mein Name, Data Security Consultant bei der Scaling GmbH. Seit 4 Jahren beschäftige ich mich mit Data Security, Data Compliance und Data Governance. Und der Schulterschluss zu AI ist natürlich naheliegend, denn die AI wird mit Data gefüttert. Wir wollen nochmal gleich hier reinspringen, und was ich gerne unseren Kunden nochmal zeige, ist die Zero Trust Journey. Jetzt haben wir uns seit Jahren darum gekümmert, unsere Endpoints, unsere Identities, Apps und das Netzwerk abzusichern. Das machen wir auch kontinuierlich noch. Aber was ist mit unseren Daten? Da haben wir uns noch nicht drum gekümmert, und das ist unser wertvollster Schatz. Und ja, Microsoft hat dafür eine Lösung natürlich. Das Ganze nennt sich Microsoft Purview. Und jetzt sehen wir hier nochmal eine kleine Roadmap. Das heißt klein, die ist eigentlich recht groß, aber ich habe versucht, mal die wesentlichen Solutions mit reinzubringen, die für KI wichtig sind. Und das Ganze ist aufgeteilt in der E3-Lizenz und E5-Lizenz, denn auch Kunden mit einer E3-Lizenz können natürlich ihre Hausaufgaben jetzt heute schon machen und die Basis schaffen, damit dann auch Generative KI und ihre Daten sicher sind. Das Ganze beginnt dann unten links bei unserer Data Classification. Das sind die Sensitive Infotypes, so genannt. Und das sind Worterkennungen bzw. Regular Expressions dahinter. Heißt Zahlen, Buchstaben, Kombinationen auf Personalausweisnummern, auf Reisepässen oder natürlich auch auf Projekt-IDs oder sonstiges. Wir steigen dann gleich nochmal tiefer ein in die Data Classification. Die gibt es einmal built-in von der Microsoft zur Verfügung gestellt. Heißt, länderspezifisch ist das Ganze dann, aber auch branchenspezifisch zum Beispiel. Aber wir können natürlich auch Custom Sensitive Infotypes bauen. Heißt, für unsere Branche, für unsere Regulatorien, die wir vielleicht brauchen, wie zum Beispiel TISAGs oder eine allgemeine ISO 27001 oder eine DSGVO, die eingehalten werden muss nach Artikel 4, können wir natürlich dann auch selber welche für das Unternehmen bauen. Wenn wir natürlich diese Data Classification haben, heißt, wir haben eine Worterkennung. In Dokumenten können dann diese Wörter erkannt werden und wir können unsere Datenräume scannen. Heißt, wo kommen diese Daten her und wie werden diese verschoben? Später brauchen wir die Lösung dann nochmal zusätzlich, nicht nur für Scanning, sondern auch zur Absicherung in Richtung KI. Heißt, welche gewissen Wörter dürfen überhaupt geschrieben, dürfen überhaupt gepromptet werden an die KI? Sei es ein Copilot, sei es DeepSeek, sei es Grok, ChatGPT, man kann sie alle aufzählen. In Kombination mit dem sehen wir dann noch daneben noch die Information Protection mit unseren Sensitivity Labels. Das ist vielleicht jedem Begriff hier schon, das ist unser Tagging dahinter, heißt ein standardisiertes, strukturiertes Labeling, was erstmal in der E3 nur manuell vergeben wird. Hier auf unsere M365-Daten, wie zum Beispiel Word-Dateien, PowerPoint, Excel-Dateien. Wir können aber auch andere Dateitypen natürlich labeln. Da können wir dann später vielleicht nochmal in die Diskussion gehen, falls da die Interesse ist, was man noch alles technisch machen kann. Das Ganze können wir auf Mails legen, aber natürlich auch auf unsere Files, und wir können Groups und Sites damit absichern. Wenn wir jetzt den Upsell machen zu einer E5 zum Beispiel, können wir das Ganze automatisch anbringen lassen, dieses Label. Das Ganze funktioniert dann serverseitig oder clientseitig. Heißt, auf Grundlage dessen, dass ein Sensitive Infotype erkannt wurde, in einem Dokument wird automatisch ein passendes Label draufgesetzt, wie zum Beispiel Strictly Confidential. Oder dem User wird dann vorgeschlagen als Empfehlung, hey, pass auf, wir haben doch dort ein Sensitive Infotype erkannt, bitte füge doch das richtige Label dran. So, jetzt haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Heißt, E3-Kunden können auch hier schon wirklich viel machen, damit wir dann mit der Data Loss Prevention draufgehen. Data Loss Prevention heißt nicht, dass die Daten verloren gehen, dass die weg sind, sondern hier wird einfach nur eine Blockade reingeschoben, dass diese Daten nicht in gewisse Datenräume reinfließen dürfen oder das Unternehmen verlassen dürfen. Ganz insbesondere hier auch mit der KI. In der E3-Basis sehen wir es unten, da können wir nur die Datenräume Exchange Online, OneDrive for Business und SharePoint Online mit reinnehmen. In der E5 sieht das Ganze dann nochmal anders aus und wir sehen es. Wir haben hier die Möglichkeit, den M365 Co-Piloten dort mit abzusichern. Ich habe dann später auch nochmal Beispiele für euch dabei, damit ihr das nochmal sehen könnt. Wir können aber auch über die Endpoints gehen, heißt Service Domains können wir absichern. Wenn zum Beispiel ChatGPT aufgerufen wird oder Grok, können wir genau über den Endpoint dann sagen, naja, wenn ein strictly confidential gelabeltes Dokument vorkommt, darfst du es dort nicht hochladen. Entweder über den Edge oder über den Chrome Browser. Die zwei kriegen wir momentan rein. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, wie ist eure KI-Strategie? Welche Browser werden verwendet? Grundsätzlich erstmal. Und welche KI darf grundsätzlich auch im Unternehmen verwendet werden? Kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Zusätzlich zu dem haben wir dann noch die Edge Activity. Das ist ein Pay-as-you-go-Building dahinter. Heißt, wir können auch den Prompt absichern. Nicht nur das hochgeladene Dokument, sondern auch der Prompt, der abgesetzt wird. Heißt wirklich, wenn jemand gerade auf der Tastatur was eingibt und es kommt ein Passwort vor oder eine IBAN-Nummer oder irgendeine kritische Dateityp, dann kann das direkt weggeblockt werden und erkannt werden. Das geht momentan nur über den Edge, kann aber zusätzlich mitgenommen werden. Jetzt sehen wir ganz hinten DSPM for AI. Das steht mit Absicht ganz hinten, die KI. Heißt Data Security Posture Management. Heißt, wir müssen wirklich alles davor erledigt haben. Wir müssen eine gute Struktur reinbekommen, eine Organisation reinbekommen für die Regulatorien, damit wir dann überhaupt erst über AI sprechen können und dieses Tool einsetzen können. Mit DSPM for AI, das ist sehr mächtig, können wir, wie Sie sehen können, auch AI-Interactions natürlich einsehen. Heißt, wir können die Prompts einlesen damit. Welche Prompts werden abgesetzt? Welche Antworten gibt die KI drauf? Hier und dann tief mit der E5 für den Copilot können wir das alles einsehen. Natürlich mit der passenden Rolle dahinter. Heißt, nicht jeder Admin kann es einfach sehen. Aber auch über passende Collection Policies, über Purview, können wir dann auch sämtliche andere Generative AI mit reinnehmen und wissen, naja, wurden jetzt kritische Daten dort hochgeladen oder nicht? Und dann dementsprechend die Policies aufbauen. Ganz oben rechts sehen wir noch Insider Risk Management. Ist auch ein E5-Feature und auch sinnvoll hier einzusetzen. Denn hier wird ein Musterverhalten aufgebaut. Ähnlich wie im Conditional Access Risk-Based. Heißt, unsere User werden eingestuft, nachdem welches Muster sie an den Tag legen, laden sie oft kritische Daten hoch in die verschiedenen KI-Modelle, werden sie als High-Risk-User eingestuft und kriegen dann eine DLP-Blockade vorgeschoben, somit sie das nicht mehr machen dürfen, zum Beispiel. Wir springen mal weiter hier und schauen uns nochmal tiefer diese Classification-Technologies an. Und ich habe es ja eben erwähnt, Sensitive Info Types, das sind unsere Standard-Worterkennung und Regex dahinter. Wir haben natürlich auch spannendere Sachen noch, wie zum Beispiel oben rechts zu sehen, OCR, Optical Character Recognition, heißt, wir können auch Bilddateien einsehen, JPEG, PDFs zum Beispiel oder PNG. Und können natürlich dann auch die mit einem File-Type dann und einer DLP belegen, sodass diese auch nicht hochgeladen werden können. Klassischer Fall, Personalausweise werden eingescannt, Führerscheine werden eingescannt. Das hat nichts in der KI verloren, soll dort auch nicht hochgeladen werden. Können wir damit einfangen. Aber wir haben natürlich noch mehr, wie zum Beispiel unsere Credentials-Sets. Das sind vorgefertigte von der Microsoft, die wir verwenden können direkt. Dort sind drin zum Beispiel Passwörter. Allgemeine Passwörter, Azure Credentials, alles, was zum Beispiel systemgenerierte Benutzernamen, Benutzerkonten immer herausgibt. Dafür gibt es Passwort-Saves, die sollen nicht in der KI landen und sollen dort auch nicht geshared werden. Gibt Anwendungsfälle dafür, aber wir können sie natürlich direkt dafür verwenden. Und was ich noch gerne hier erwähnen würde, ist zum Beispiel der Trainable Classifier. Dort ist ein Machine Learning dahinter. Heißt, wir füttern Purview mit Dokumenten, die wir zur Verfügung stellen. Und er erkennt automatisiert dann in unseren Datenräumen, die wir konnektiert haben, naja, das ist jetzt ein Treffer und den können wir direkt zum Beispiel für eine Data Loss Prevention Policy verwenden dann wieder. So, dann springen wir mal rein. Jetzt sehen wir haben drei verschiedene Welten, um jetzt unsere KI-Strategie aufzubauen. Wir fangen mal oben rechts an. Die Ausgangslage ist Generative AI und dann haben wir unsere Defender Solutions dahinter. Einmal mit dem Defender for Cloud Apps, der uns über die Cloud Discovery einfach mal zeigt, was wird an KI verwendet im Unternehmen. Dort taucht alles auf, können wir direkt mit reinnehmen und sagen dann direkt, okay, diese KI wird geblockt, darf einfach nicht verwendet werden, ob über eine Desktop-Applikation oder über den Browser, es darf nicht aufgerufen werden. Wenn zum Beispiel DeepSeek vorkommt und es wird in einer gewissen Menge genutzt, würde ich wegblocken als Strategie zum Beispiel. Man möchte nie, dass seine geschäftskritischen Daten irgendwo auf dem chinesischen Server landen am Ende des Tages. Zusätzlich mit dem Defender for Endpoint, den wir natürlich mit reinnehmen, wir haben es vorhin schon gesehen, Endpoint DLP, können wir sagen, naja, ihr dürft den Chrome zum Beispiel als Browser nutzen, dürft aber dort nicht DeepSeek oder ChatGPT aufrufen. Dazu geht bitte auf den Edge. Und ihr könnt euch erinnern an die eine Solution, die ich eben gezeigt habe. Über den Edge können wir die Prompts einfangen und können die Prompts blockieren. Deswegen nehmen wir genau diese zwei Solutions rein. Heißt, hier der allgemeine Blick über die Defender Suite. Wir blocken erstmal allgemein weg. Und dann links unsere Microsoft Purview Suite, wo wir dann die Funktionalität einschränken einfach. Heißt, Edge wird aufgerufen, Copilot ist in Ordnung, Copilot darf ich gewisse Daten hochladen. Jetzt habe ich ein paar Beispiele mal noch mitgebracht, was ich eben schon mal erwähnt habe. Links haben wir jetzt einfach mal einen User mit einer gewissen kriminellen Energie, der versucht, den Opera-Browser zu öffnen. Funktioniert nicht, haben wir über den Defender for Endpoint geblockt. Und rechts versucht er dann über den Chrome, weil das einfach seine zweite Variante war, dort haben wir eine Extension ausgerollt über Intune, versucht er einmal DeepSeek oder ChatGPT zu öffnen. Funktioniert auch nicht. So, jetzt steht er da, muss aber den Edge dann wahrscheinlich am Ende des Tages verwenden. Hat er dann auch geschafft. Nimmt hier Croc, möchte aber hier eine Datei hochladen. Wie wir sehen, DLP kommt jetzt hier in Aktion und gibt ein Warning und sagt, naja, Internal Usage Detected, entweder über den Sensitive Info Type oder über das Label, was angebracht wurde, darf er nicht hochladen. Dann haben wir hier nochmal ein Beispiel für Copilot. In dem Fall ist es der Copilot Chat, aber auch der lizenzierte Copilot würde hier mit reinzählen. Und hier wird versucht, man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, ein Passwort zu sharen. Auch das wurde mit einer DLP blockiert, darf er nicht machen. Dann haben wir hier nochmal die Beispiele für die Endpoint-DLP, in dem Fall über den Chrome-Browser und einmal links auf der linken Seite ChatGPT. Hier wurde auch wieder versucht, ein strictly confidential gelabeltes Dokument hochzuladen und auf der rechten Seite haben wir dann zum Beispiel nochmal das Passwort in Gemini, darf dort auch nicht geshared werden. Ich weiß, das sind sehr allgemeine Beispiele jetzt erstmal, dass man es einfach besser greifen kann. Es geht natürlich viel tiefer nochmal, was wir hier nicht sehen wollen und was hier nicht hochgeladen werden sollte oder gepromptet wird. Und jetzt kommen wir zum spannenden Tool, Data Security Posture Management. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Das Erste, was wir machen, um überhaupt zu sehen, sind wir KI-ready, empfehle ich jeden unserer Kunden, ist ein Data Risk Assessment durchzuführen. Wie Sie es hier schon mal sehen können, alle unsere OneDrives und SharePoints werden durchgescannt auf Sensitive Info Types, auf Labels, auf kritische Daten und gibt uns dann genau heraus, naja, wir haben recht viele jetzt bei mir in diesem Testbeispiel erkannt. Wir können direkt in die SharePoint reinspringen und diese SharePoint-Seite absichern mit einem Label, mit einer DLP-Aktion oder mit einem Sensitive Info-Type wieder dahinter. Heißt, Microsoft macht uns den Weg leicht hier mit dem Data Risk Assessment, dass wir das als erstes durchführen, um dieses Oversharing wieder einzusammeln. Jetzt haben wir nochmal die Admin-Ansicht. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für euch hier. Nicht nur der User, sondern auch der Admin. Was sieht er überhaupt? Und wir können jetzt hier bei DSPM sehen, diese KIs wurden aufgerufen in meiner Testumgebung, wie zum Beispiel ChatGPT, Google Gemini und so weiter. Ihr habt es ja eben alles auch sehen können. Und dann haben wir jetzt mal so einen ersten Einblick der letzten 30 Tage, welche KI wird denn überhaupt verwendet. Und dann können wir nochmal einen Schritt tiefer gehen. Das sind jetzt zwei Beispiele nebeneinander. Wir sehen jetzt auch den genauen Prompt, der abgesetzt wurde hier von meinem Test-User. Wie zum Beispiel links eine IBAN-Nummer und rechts, also links die IBAN-Nummer und rechts sehen wir nochmal die AI-Interaction. Heißt, welche Website wurde wirklich aufgerufen. Genau, das war es jetzt erstmal mit der Druckbetankung, würde ich sagen. Wenn Fragen aufgekommen sind, gerne raus damit und dann gehen wir in die Diskussion.
Ja, würde ich sagen. Erstmal vielen, vielen Dank, Tim. Bis hierhin erstmal aufgeschlaut. Vielleicht habe ich bis jetzt nur Glück gehabt, aber zumindest wurde bei mir immer, wenn ich Copy und Paste gemacht habe, Purview immer gesagt, alles top. Also ich wurde noch nicht verwarnt oder irgendwas. Von daher die Frage in die Runde. Gibt es Fragen bestimmt, oder? Muss ja gar nicht sein zu dem, was du gerade gezeigt hast, sondern ganz grundsätzlich, was bei Ihnen im Unternehmen gerade passiert. Fragen davon. Vielleicht einmal ganz kurz, wir haben hier jemanden mit Mikro, vielleicht immer ganz kurz warten, damit man das hört, damit wir es auch aufnehmen können. Genau.
So. Ja, hi, guten Morgen. Habt ihr Erfahrung mit Multitenant-Umgebung? Also ne, sehr dezentral, sehr heterogene Policies.
Ja. Haben wir Erfahrung? Wir haben einen Kunden jetzt, den wir gerade bedienen dort. Und die DLP-Policy musst du ja nicht global ausrollen, sage ich mal, für alle User. Ich würde das immer maßgeschneidert machen, pro Fachabteilung zum Beispiel, innerhalb des jeweiligen Tenants dann drinnen. Heißt, Vorstand darf gewisse Dinge tun, darf gewisse Interaktionen mit den Datenräumen, mit der KI machen, andere Gremien zum Beispiel nicht, andere Fachabteilungen.
Eine kurze Gegenfrage, seid ihr gerade dabei, das Thema auszurollen, euch da miteinander zu beschäftigen oder woher die Frage, okay, einfach.
Ganz genau.
Okay. Also, ich
glaube, wir konsolidieren gerade 38 Tenants auf hoffentlich irgendwann mal weniger als 5 und deswegen ist es relevant.
Ah, okay. Also ich sag mal so, es ist natürlich ein Mehraufwand, wie immer bei einer Multitenant-Strategie. Und du musst natürlich dann einzeln jedes Gremium einmal bewerten, jede KI einmal nochmal bewerten und die Policies natürlich dahinter, wie wir die konsolidieren können wieder.
Ja, das Gute ist, wir haben schon ein paar schöne Agenten geschrieben, das wir uns machen pro Tenant, deswegen geht das einigermaßen, aber trotzdem, vielleicht können wir später nochmal kurz.
Ja klar, gerne.
Danke.
Vielleicht, also man sieht ja, das klappt sicherlich ganz toll, wenn ich End-to-End alles MS365 und Co. und Azure und überhaupt. In einer Welt, wo man sich vielleicht vorstellt, dass man auch gewisse Custom-Dinge mit AI macht, greift das Ganze denn auch rein, wenn ich über Graph und so weiter auf die Datenpools in meiner Microsoft-Umgebung zugreife?
Also auch in Richtung Agents momentan zum Beispiel gibt es keine Lösung, soll aber kommen. Es gibt keine DLP für Agents direkt momentan. Da ist meine Empfehlung, ja, wird auch schwierig, zum Beispiel OpenClaw ist ja jetzt auch so ein Beispiel. Es läuft im Subsystem, kann drauf zugreifen. Entweder nehmen wir die komplette Developer-Plattform weg, aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Also Microsoft bietet uns hier noch nicht die wahre Lösung für eine DLP zum Beispiel, das zu unterbinden. Da bin ich ehrlich an der Stelle.
Markus?
Ja. Jetzt gibt es ja ein paar Unternehmen, die Mitarbeiter mitbestimmt sind, wo es sowas wie Betriebsräte gibt und die reden ja gerade bei Themen wie IT immer relativ intensiv mit. Jetzt hast du wunderschön aufgezeigt, dass die Plattform ja sehr tiefe Einblicke bis hin zum Auslesen von konkreten Prompts bietet. Nun ist ja eine der Kernthemen, wo ein Betriebsrat immer völlig auf die Barrikade geht, ist Leistungskontrolle von Mitarbeitern und ähnlichen Themen. Jetzt bei den konkreten Projekten, die ihr habt, wie seid ihr damit umgegangen oder wie schätzt du, sage ich mal, dieses potenzielle Konfliktfeld ein?
Also grundsätzlich, wenn es um AI und Data Security geht, ist es immer wichtig, alle Gremien mit an einen Tisch zu bekommen, alle Entscheider an einen Tisch zu bekommen. Und du hast jetzt angesprochen, die Prompts werden eingesehen. Microsoft beschreibt das so, dass der EU-AI-Act zum Beispiel herrscht. Sie müssen es machen, sie müssen es auditieren. Es muss mitgegeben werden, aber es gibt ja die Schranke. Nur eine gewisse Rolle darf auch wirklich da reinsehen, wenn gewollt. Und das, vielleicht erwähne ich das jetzt nochmal. Wir haben ein anderes Rollenmodell bei Purview. Das ist nicht das Allgemeine, das wir aus Entra kennen mit den privilegierten Rollen. Wir haben für Purview dedizierte Rollen nochmal, wie zum Beispiel den Content Viewer, der das dann sehen dürfte, der dann zum Beispiel bei PIM freigegeben wird für diesen Zweck, dass wir eine Forensik aufbauen können. Was ist dort passiert? Und klar, wir haben hier ein Tool, dass aus Datensicht das Ganze sieht, nicht aus User-Sicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen kontrollieren, welche Reise nimmt unsere Daten. Wir wollen nicht den User kontrollieren. Und der Vorteil ist, wir können das Ganze pseudonymisieren. Heißt, wir sehen gar nicht, welcher User war das am Ende, sondern wir sehen nur, welche kritischen Daten sind jetzt in dieser KI gelandet und sehen dann den Prompt dazu.
Entschuldigung, Frank Strecker. Also wir haben schon viele Fälle, wo die Kunden einen Betriebsrat haben und dann ist es meistens ist es eine Betriebsvereinbarung und wir beraten dann mit, wie man das halt abbildet entsprechend. Also das eine ist das technische Thema, das zweite, dass wir halt dann Leute haben, weil wir halt viele Kunden haben, die haben Betriebsrat. Wir haben keinen, ehrlicherweise, aber genau. Und wo wir dann eben beraten, entsprechend, wie man das aufsetzt und auch diese Betriebsvereinbarung.
Es gibt auch einen Roundtable von Microsoft, wo man sich nochmal mit Betriebsrat mit Microsoft selber hinsetzen kann. Das ist auch mal, was ich anbiete unseren Kunden, dass man einfach darauf nochmal Entscheidungen treffen kann.
Ja. Also völlig klar auch vorgehen. Was mich interessieren würde, was eure Erfahrungen damit sind, hat euch das eingeschränkt in konkreten Projekten? Seid ihr, ich überspitze das jetzt mal, teilweise daran gescheitert oder musstet ihr starke Einschränkungen oder sagt ihr, nee, das war bisher immer in der Umsetzung dann hinterher so gut erklärt und so konstruktiv, dass euch das nicht eingeschränkt hat?
Die wahre Antwort ist, es kostet Zeit. Also wir haben gerade ganz aktuell, ich kann den Namen nicht sagen, einen Kunden, der relativ schnell eine Tenant-Trennung machen muss. Und wo es auch um die Themen geht, wo wir jetzt parallel mit dem Kunden und dem Betriebsrat verhandeln, wie wir das abbildet. Und der hat einen wahnsinnigen Zeitdruck, weil der eigentlich in einer überschaubaren Frist separiert sein muss. Und das ist jetzt nichts, was den Projektplan akzeleriert, diese Vereinbarung. Aber wir haben es eigentlich immer gelöst am Ende vom Tag, weil es ist ja wie immer, du brauchst ja eine Lösung und alle Parteien brauchen eine Lösung. Aber vielleicht möchtest du technisch nochmal, oder?
Gerne, ja. Frank, danke dir, das ist auch absolut richtig. Manche Entscheidungen sind dann so, es braucht ein bisschen Zeit. Manche Tools werden vielleicht nicht eingesetzt einfach. Das ist dann die Entscheidung. Es gibt aber auch viele Kunden, die sagen, wir wollen das komplett durchziehen, nehmen das komplett mit. Wir haben keine Bring-Your-Own-Devices zum Beispiel. Wir haben keine persönlichen Devices, sondern nur Corporate-Devices. Dann dürfen wir das auch tun.
Gibt es dazu Fragen oder andere Fragen?
Ich hätte eine Frage zur Lizenzierung.
Ja. Oh, das war jetzt laut.
Sie hatten vorher eine Folie gehabt, da war E3 und E5 zu sehen. Wenn jetzt ein Unternehmen E3 hat, hat er dann automatisch alle diese Features drinne. Mhm. Und wenn er E5 will, braucht dann nur ein bestimmter Bereich E5 oder müssen alle User, die dann so getaggt werden wollen, E5 haben? Oder reicht es, wenn alle User E3 haben und wenn man das obere will, dann braucht es eine höhere Ebene? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ich fange mal bei der E3 an. Bei der E3 hat man keine AI-Komponenten drinnen. Das ist richtig, die Datenräume können wir nicht absichern mit der E3, aber wir können unsere Hausaufgaben hier schon machen. Wir haben ja die Komponenten mit der Data Classification Information Protection. Heißt, wir können die Grundbasis bauen für spätere Projekte, die vielleicht in Richtung KI gehen. Mit einer Business Premium zum Beispiel, das ist nochmal eine Lizenz, eine andere. Da haben wir dann Komponenten drin, wie den Defender for Endpoint. Da können wir dann über der Endpoint DLP zum Beispiel dann sprechen. Für das Große und Ganze, und ich glaube, die Antwort weißt du selber, wir brauchen E5-Lizenzen und wir brauchen auch für jeden User E5-Lizenzen, damit wir auch diese Blockade herstellen können. Wir haben eine gute Basis und das ist wichtig. Also ohne Scherz hier, es gehört ein gewisser Aufwand dazu, eine gewisse Zeit, diese Data Classification aufzubauen, diese Struktur reinzubekommen. Auch einfach mit allen Fachabteilungen mal zu sprechen, das tut man ja auch nicht jeden Tag, um zu wissen, wie sieht deren alltägliche Arbeit aus, was für kritische Daten haben wir denn überhaupt dort? Das wissen wir ja manchmal gar nicht. Und wie sieht das Oversharing aus? Und das können wir mit der E3 perfekt schon durchführen.
Da vorne war gerade eben eine Hand.
Ich hätte eine Frage zum technischen Unterbau für die mobilen Endgeräte. Also ich denke, auf unseren Windows-Devices sind wir gut, was den Unterbau angeht. Aber was muss ich tun, um gut auditieren zu können auf Android- oder iOS-Devices?
macOS und Windows können wir momentan anbinden über den Defender for Endpoint in dem Fall, worüber das Ganze läuft. App Protection Policies zum Beispiel wäre hier die Antwort über Intune, um auch mobile Geräte mit reinzubekommen, wie Android und iOS. Wenn die Frage ist in die Richtung, wir können keine DLP Policies in dem Sinne auf diese mobilen Endgeräte legen. Das liegt rein bei Windows und macOS momentan und hier auch nur beim Chrome, Firefox und beim Edge, wenn wir über diese Browser gehen. macOS geht.
Frage beantwortet?
Vielleicht kleine Rückfrage nochmal oder als Ergänzung oder Challenge-Frage, weil dieser harte Step jetzt von E3 zu E5, um das ganze Thema auszurollen, Zwischenschrittlösungen über Add-ons wie Purview auch eine Möglichkeit, das vielleicht um nochmal zu erweitern?
Also es gibt die ME5 Compliance Policy, wollte ich schon sagen, Lizenz, die würde dann natürlich die ganze Engine oben freischalten und damit könnten wir das dann auch kompensieren zum Beispiel, wenn man nicht die komplette E5 kaufen möchte. Es gibt ja zum Beispiel eine E5 Security für unsere Security-Komponenten, Defender und so weiter, aber über die E5 Compliance könnten wir dann zumindest in Purview auch DSPM for AI nutzen, wir könnten die Advanced Data Loss Prevention nutzen.
Okay, vielleicht auch nochmal eine gute Nachricht. Ich meine, gut, ich bin Account Manager bei der Vodafone und natürlich auch die Microsoft verkauft gerne die komplette E5, aber für den einen oder anderen Kunden macht auch dieser Zwischenstep hin zu einem Add-on vielleicht definitiv auch Sinn, um da die Policies abzudecken. Ja. Aber immer individuelle Betrachtung, Kosten-Nutzen-Verhältnis und klar, hilft die Scaling und die Vodafone natürlich gern weiter.
Vielleicht noch an der Stelle, was ich kurz nochmal kurz raus. Auch wenn nur eine E3-Lizenz zum Beispiel im Einsatz ist, das hier können wir auch über eine E3-Lizenz machen. Über Intune wäre das gesteuert. Heißt, wir pflegen eine URL-Liste dahinter über Intune, machen das nicht automatisiert über den Defender for Endpoint. Ist halt eine manuelle Arbeit. Heißt, wir müssten dann herausfinden, welche KI wird überhaupt genutzt. Den Teil könnten wir noch sehen über DSPM und pflegen dann diese URL-Liste in eine Black-and-White-Liste ein über Intune und könnten dann genau über Chrome zum Beispiel diese KI blocken. Aber das ist halt der komplette Block. Ne? Wir schränken nicht die Funktionalität ein, sondern die komplette Applikation am Ende des Tages. Aber es gibt Workarounds, will ich damit sagen. Ja.
Also an der Stelle auch die Möglichkeit.
Ich hätte dich auch so gehört, aber.
Was?
Es ist wegen der Aufzeichnung.
Wollte ich gerade sagen, es ist wegen der Aufzeichnung.
Ja. wenn wir hier in diesem Punkt sind, ich überlege da zwei Sachen, ja, kann ich da auch Aufrufe umleiten? Also wenn jetzt jemand sein privates ChatGPT aufruft, wir haben es ja eine Plattform im Unternehmen, das auch alle Modelle anbietet, aber in einer gesicherten Umgebung. Mhm. Kann ich das dann da, gibt es da die Möglichkeit zu sagen, wenn jemand auf was weiß ich?
Netzwerk. Über Edge zum Beispiel, über die SSE-Lösung, die gibt es auch nochmal zusätzlich, also nicht nur Edge Activity, sondern wir können das auch komplett umleiten über die Global Secure Access zum Beispiel. Wenn das die Richtung ist, sage ich mal, dass wir es aufs interne Netzwerk sozusagen umleiten, können wir dann diesen Tunnel aufmachen, können auch eine DLP-Policy nochmal drauflegen. Heißt, der User also kommt aus dem privaten.
Internes Netzwerk im Sinne von andere gemanagte Cloud.
Geht, ja. Es gibt Konnektoren. Ich weiß jetzt nicht, welche ihr im Einsatz habt, aber
ja, das ist halt so eine spezielle Plattform, die alle Modelle in einer gesicherten Umgebung abbildet, die Anonymisierung, Pseudonymisierungsfunktionen abbildet. Das ist bei uns dann freigegeben und wir möchten ja dann gerne die Privaten dann nicht blocken. Das ist ja immer so ein schlechtes User-Erlebnis und sagen eigentlich, du willst ChatGPT nutzen hier. Ist der richtige Link auf das richtige ChatGPT oder auf die richtige Plattform. Also gegebenenfalls dann auch mit diesen, mit entsprechenden User-Hinweisen. Ja.
Diese hier zum Beispiel, ne? Ja, es gibt Möglichkeiten, das zu machen, wie ich es eben angesprochen habe. Da müssten wir aber wahrscheinlich nochmal im Detail drüber sprechen, wie sich das dann anbinden lässt. Heißt, wir müssen irgendwie immer einen Weg finden in den M365-Raum, damit wir auch unsere DLP-Policies dann aktiv reinbekommen. Also irgendwie müssen wir den Connect immer herstellen, sage ich mal. Aber es gibt Lösungen dafür.
Wäre das ein gangbarer Weg für Sie, das so zu machen? Weil es ist ja so ein bisschen separat nochmal aufbauen. Also
der angebotene gangbare Weg ist ja, man müsste sich's wieder angucken. Das ist ein gangbarer okay. Weg, ja.
Fair enough, genau. Gibt es Fragen noch weiter. Ansonsten hätte ich,
Ich hätte nur eine kurze Frage, das war jetzt alles bezogen auf E3 und E5 Lizenzen. Mhm. Wie sieht das bei kleineren Unternehmen aus, die Business Premium unterwegs sind?
Ja, hatte ich eben, glaube ich, schon mal so ein bisschen angeschnitten mit der Business Premium und dort haben wir nicht die komplette Reise, die wir machen können. Wir springen nochmal ganz kurz zurück auf die Overview. Eine Sekunde. So, dann haben wir es nochmal. Heißt, die Advanced Data Loss Prevention hier funktioniert natürlich auch nicht mit der Business Premium. Da müssten wir, also wir haben Defender for Endpoint zum Beispiel drin mit dem Plan 1, den könnten wir verwenden in Teilen, aber ansonsten bleiben wir trotzdem unten bei EXO, ODB und SPO in diesen Datenräumen. Also wir sind dann dieser Zwischenschnittstelle sozusagen, können nicht alles vollumfänglich nutzen, wie mit einer E5-Lizenz.
Okay, was empfehlen Sie dann kleineren Unternehmen, wie sie damit umgehen sollen, auf eine E5 wechseln, was ja eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, oder für kleinere Unternehmen?
Genau, also mit E5 haben wir am meisten Spaß und können am meisten machen.
Aber es ist ja auch eine finanzielle Sache, ne? Also von der Mitarbeiteranzahl, genau. Also gibt es da außerhalb der E5, also was würdest du empfehlen? Vermutlich aber auch, was der Need von Ihnen ist, ne?
Richtig, oder auch kleinere Unternehmen mit, keine Ahnung, 60, 70 Mitarbeiter, die haben in der Regel keine E5-Lizenzen. Haben aber die gleichen Probleme.
Mhm. Total. Und uns als Berater sind da natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden, weil selbst Kunden mit einer E5 können noch nicht alles tun. Wie wir sehen können, Pay-as-you-go-Building ist dahinter mit einer Azure Subscription. Heißt, wenn wir Collection Policies aufbauen wollen, um alle Prompts einzusammeln oder diese Edge Activity mit reinzunehmen, das kostet extra nochmal und ist kein E5-Feature. Und ich höre jetzt raus, ihr habt wahrscheinlich eine Business Premium, gehe ich mal stark von aus. Ich sag mal so, KI, klar, wir können eine Strategie aufbauen, da unterstützen wir dann auch gerne, wir können das alles mal aufzeigen und wie ich schon mal vorhin erwähnt habe, wir können zumindest diese Hausaufgaben in der Basis schon mal machen. Falls irgendwann sich vielleicht von Microsoft-Seite was ändert und sie sagen, hey, ihr dürft jetzt auch Compliance-Features nutzen in der E3 oder ihr einen Upsell macht tatsächlich zu E5 oder über die Compliance E5. Aber diese vorbereitenden Maßnahmen kann man ja auf jeden Fall schon mal angehen und das aufbauen.
Danke.
Gerne. Ich glaube, da hinten. Noch
ergänzend dazu, genau.
Vielleicht in die Richtung, weil wir es da auch so gesehen haben, eben die Defender Suite als Add-on oder als Brücke genau, weil ja dieses Enterprise ab 300 Leute ist immer eine spannende Einschätzung von Microsoft.
Ja, absolut. Also Wenn wir zumindest den Defender for Cloud Apps und den Defender for Endpoint nutzen können am Ende des Tages, haben wir sehr viel Einsicht, was Generative AI angeht. Und können dann zumindest diesen allgemeinen Block herstellen. Heißt, Applikation ist nicht verwendbar. Wir geben frei, ihr dürft nur Copilot nutzen am Ende des Tages. Alles andere wird weggeblockt. Wenn wir über die Funktionalitäten wieder sprechen, Dokument hochladen, Prompt absetzen, brauchen wir eine E5. Ja. Es tut mir leid.
Okay, ich habe eine Frage in die Runde, weil ihr seid ja hier alle, weil ihr ja schon in der technologischen Umsetzung seid, beziehungsweise euch Gedanken dazu macht. Das ganze Thema Shadow AI ist das große Thema. Wir machen das hier, oder Purview ist ein Thema dafür, damit ich nicht meine Vodafone-Daten bei ChatGPT einspeichere. Wie geht ihr denn im Unternehmen damit um? Also wie schult ihr vielleicht eure Mitarbeiter? Wen habt ihr an einem Tisch? Ein bisschen das, was Markus eben fragte bezüglich Betriebsrat. Wen habt ihr denn frühzeitig da reingeholt, um auf diese Journey zu gehen in euren Unternehmen? Ja.
Haben wir mitbekommen.
Okay.
Ergänzend vielleicht nochmal dazu, ist auf jeden Fall absolut der richtige Weg. Alle, die entscheiden können, alle mit reinholen, ob ein Betriebsrat vorhanden ist oder auch nicht. Einfach die Entscheider an einen Tisch bringen, damit wir hier eine klare Strategie herausfiltern können. Und wenn die Strategie ist, dass wir sagen, ihr dürft nur noch Chrome und Edge nutzen, dürft nur noch gewisse Applikationen nutzen, dann haben wir wenigstens schon mal grünes Licht und können das umsetzen. Wenn aber zum Beispiel ein anderer Kunde von mir, dauert sehr lange, die Mühlen halt noch mal ein bisschen langsamer und dann dauert das dann schon noch mal 3-4 Monate, bis überhaupt die Entscheidung ist, naja, darf DeepSeek überhaupt genutzt werden? Ich stelle das gar nicht in Frage zum Beispiel. Das sollte eigentlich für Corporate Devices einfach nicht nutzbar sein. Das sollte man einfach grundsätzlich mal wegblocken.
Da, vielleicht noch kurz dazu. Ja. Also da muss man schon noch mal genauer hingucken. Also es gibt, DeepSeek ist ein Modell. Man kann dieses DeepSeek als Modell in einer sicheren Umgebung selber betreiben. Was spricht dagegen? Ja, dass ich mich jetzt nicht auf dem chinesischen Server da anmelde, um dort meine Daten prozessieren zu lassen, ist ja nochmal ein anderes Ding. Aber wir haben, also erstens mal gibt es ja den AI Act, der ein relativ klare Rahmen bietet, wie man in Unternehmen halt entsprechend KI einsetzen kann und was man dazu alles tun muss. Das ist, ja, also da gibt es inzwischen genügend Checklisten, an denen man sich da, sag ich mal, entlanghangeln kann. Und da gehört immer dazu, dass man halt den Einsatzzweck prüft, die Umgebung prüft, die Daten, also nicht nur das Modell freigibt, sondern auch die Daten, die dafür zugelassen sind, den Userkreis. Also das kann man alles machen, um hängt ja dann davon ab. Und wir haben eine Plattform, in der nahezu alle Modelle verfügbar sind, die auch DeepSeek, ja, auch Perplexity und solche Sachen. Da muss man dann halt grundsätzlich den Usern ein Guidance geben, für was, in welchem Use Case und mit welchen Daten sie das einsetzen dürfen.
Darf ich fragen, in welcher Branche Sie arbeiten und warum Sie bewusst die Entscheidung getroffen haben, alles anzubieten?
Wir sind eine internationale Rechtsanwaltskanzlei, eine Wirtschaftskanzlei. Und die sollten sich schon besonders an die gesetzlichen Vorgaben halten. Und das nehmen wir natürlich auch extrem ernst, weil wir uns da natürlich keine Fehler erlauben möchten. Aber ja, wir haben auch Operations in China, ja, die haben uns relativ deutlich mitgeteilt, was sie von den Ergebnissen westlicher Large Language Modelle halten, wenn man dort chinesische Schriftzeichen reinbringt.
Ja. Das liegt sehr nahe, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Marco?
Nun sind wir ja hier bei Microsoft und es ist auch gut, dass wir so viel darüber reden. Trotzdem würde ich das Spielfeld gerne noch mal ein bisschen erweitern. Jetzt nehmen wir mal an, was wären denn Alternativen zu Microsoft, die du als Berater empfehlen würdest und welche Vor- oder Nachteile würdest du denn da sehen? Ich glaube, sollten wir auch mal offen drüber reden.
Darf ich das?
Wir sind hier ja unter uns.
Es gibt andere Solutions, natürlich Third Party, die auch gut ist, die das können. CrowdStrike zum Beispiel hat eine Integration, die das mitnehmen. Über den Zscaler können wir natürlich auch viel machen, die vieles können, sage ich mal. Wenn es aber um diese native Edge Erlebnisse geht, sage ich jetzt mal. Dann haben wir hier mit Microsoft noch den Vorteil, weil einfach die Extension nativ mitgegeben wird über den Edge und dort in diesen M365-Datenräumen die DLP am besten funktioniert. Wenn ihr euch jetzt entscheidet dafür, eine Data Classification über Purview aufzubauen, könnt ihr den Connector herstellen zu CrowdStrike zum Beispiel als Defender Suite und könnt dort auch Information Protection betreiben mit DLP-Richtlinien. Das gibt's. Das funktioniert auch in Richtung KI und wäre eine Alternative. Beraten wir auch dazu, also so ist nicht, aber ich habe jetzt keine Folien für CrowdStrike dabei, aber das
ja, wäre. Ja, ich glaube, darum geht es ja nicht, sondern genau, einfach um es zu öffnen.
Mir ging es mit der Frage darum, das war die Frage für kleinere Unternehmen. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist immer wichtig, aufzuzeigen, deswegen habe ich das nochmal gemacht, zu sagen, man muss nicht immer über ein Upgrade mit Lizenzen arbeiten, sondern es gibt gegebenenfalls auch alternative Wege, die auch für kleinere oder mittelgroße Unternehmen, glaube ich, eine sehr zufriedenstellende Lösung. Also, ne, ich glaube, da sollten wir auch mal explizit darauf hinweisen, dass es auch alternative Wege gibt. Und vielleicht gibt das ja dem ein oder anderen Product Manager bei Microsoft auch einen gewissen Denkanstoß, vielleicht etwas flexibler mit dem ein oder anderen Thema umzugehen. Ja?
Ist hier jemand von Microsoft anwesend gerade?
Nein, ich glaube nicht.
Okay, CrowdStrike zum Beispiel, noch mal kurz für dich die Info, ist extrem schnell. Du baust eine Policy, die ist in einer halben Stunde durch, auf allen Geräten, auf allen Usern. Das funktioniert super. Bei Microsoft DLP ist es so, es dauert teilweise bis zu 7 Tage. Und dann wird Troubleshooting schwierig. So viel dazu.
Also wir kommen auch traditionell aus einem Best of Breed. Ne? Immer das Beste, immer speziell. So, das ist jetzt an, ganz ehrlich, gerade mit dem ganzen Thema KI-Einsatz, das irgendwann stößt sowas auch an ökonomische Grenzen, ja. Und wir haben jetzt, und das hat jetzt nichts mit Microsoft zu tun, sondern mit unserem Unternehmen. Wir haben das auch ökonomisch jetzt uns angeguckt und haben jetzt beschlossen, aufgrund der besseren wirtschaftlichen Darstellbarkeit, das alles in Microsoft zusammenzuführen, weil andere Tools kosten natürlich auch Geld, können natürlich auch Dinge unter Umständen, wie wir gerade gehört haben, davon gibt es im Microsoft-Umfeld viele, viele, viele Dinge, die andere im Detail besser können, aber sagen wir mal rein aus wirtschaftlichen Überlegungen war das für uns eine Entscheidung, alles dahin zusammenzubringen, weil overall dass sich für uns, für unsere Business Cases, muss ja jeder für sich bewerten und analysieren, einen Kostenvorteil bringt sogar.
Also vielleicht, um das auch nochmal aus meiner Sicht, ist völlig nachvollziehbar. Und wenn man viele Sachen nutzt, ist das auch die richtige Lösung. Also bitte nicht missverstehen, ja. Aber ich wollte sagen, es gibt Use Cases, wo es, wenn es um Absicherung von einigen Add-ons geht und so weiter, dann muss man auch überlegen, ob es nicht alternative Wege gibt, die im Prinzip nicht immer dahin führen, dass ich weil ich einfach das volle Menü nicht brauche, das anders löse. Darauf wollte ich nur hinweisen, dass das in ganz, ganz vielen Sinnen, und Sie haben das wunderbar gerade inhaltlich beschrieben, total sinnvoll ist und dass es natürlich Integrationsvorteile hat, wenn Sachen vorgedacht sind, wenn Sachen vernünftig zusammenpassen, ohne dass ich da großartig mit zusätzlichen Aufwand agieren muss und, und. Das hat ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Ja, bitte nicht missverstehen. Aber ich wollte gerne das noch sagen, es ist nicht immer so one size fits all, sondern vom Use Case her betrachtet, muss man bei spitzen Use Cases einfach auch Alternativen immer mit berücksichtigen. Ja,
ich habe ja vorher bei der Einführung gesagt, dass wir als Scaling heute nur über Microsoft reden. Das liegt an dem Gastgeber und ich glaube, es sind schon zwei Sachen wichtig. Wir haben natürlich Leute, die extrem spezifisch sind für die Themen, weil es gibt ja ganz viele Fragen, Lizenzierungsfragen, was geht nicht. Und wir haben natürlich auch die Fähigkeit, es etwas technologieagnostischer zu erklären. Aber ich glaube, heute ist es einfach mal wichtig, dass man einfach die Breite sieht und auch, weil da sind ganz viele Fragen. Und das Zweite ist, es ändert sich ja jeden Tag, ja. Was jetzt gerade gilt und nicht. Deshalb, danke dir mehr.
Danke dir.
Da war noch eine Frage, glaube ich. Achso, okay. Einfach nur Zustimmung. Okay, gut. Nee, es war noch da, noch einmal kurz.
Vielleicht die Frage, ob du einen Erfahrungswert teilen kannst, was dann so ein Projekt-Timescope ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte für mich das Thema Data Governance angehen, so vom ersten Auftakt-Meeting bis, okay, wir haben jetzt mal 95% der Reise geschafft, weil klar, das ist eine never-ending Story wahrscheinlich, aber So wie mit allen, man jetzt hier über 9 Monate, 12 Monate, oder kann man sagen, hey, in 3 Monate, ja, wenn mein Partner und die interne IT mitmacht, haben wir schon mal 95% des Weges gemacht, um hier auf der sicheren Seite zu sein?
Normalerweise ist es ein Service, den wir anbieten. Also ich begleite den aktiv jetzt gerade bei 2 Kunden, wo wir mal Arbeitstermine einmal die Woche haben, zum Beispiel 3 Stunden lang. Und der zieht sich tatsächlich 12 Monate. Das ist dann so ein Projekt 12 Monate lang, wo einfach kontinuierlich diesen Managed Service, will ich es nicht unbedingt nennen, aber es geht schon in die Richtung, immer wieder die Neuigkeiten reinbringen, die neue Technologie reinbringen, aber auch diese Basis aufbauen. Und das hängt natürlich auch immer am Kunden ab, wie schnell kann der Kunde Entscheidungen treffen, wie schnell kommen wir voran. Sonst sind uns als Berater auch die Hände gebunden. Ich kann jeden Tag was Neues erzählen, neue Technologie vorstellen. Wenn wir keine Entscheidung haben, das durchzubringen, stehen wir immer noch am selben Stand. Aber im Prinzip 12 Monate, gleich, ich führe noch ganz kurz aus, 12 Monate. Was wir aber gerne machen, ist davor Workshops anbieten. Heißt, diese Reise komplett, 6 Sessions, 3 Stunden in diesen Workshops, da können wir schon mal viel abarbeiten, sag ich mal. Sensitive Infotypes anlegen, eine Label-Struktur reinbringen, einen POC aufbauen, Testgruppen mit ranziehen, eine Feedback-Matrix aufbauen, einen User-Guide zur Verfügung stellen. All das, was natürlich für Change and Adoption dann auch bei solchen Themen wichtig sind, mit reinnehmen. Dann hat man schon mal viel vom Kuchen weg, dass man sich dann wirklich aufs Wesentliche konzentrieren kann am Ende. Roundabout 100 Manntage, sowas kannst du schon rechnen, sag ich mal.
Wie viel ist das so in Monat? Du hast gesagt,
12 Monate circa in die Richtung.
Von Angehen, von den ersten Workshops, genau, wo man sich zusammensetzt. Ab dem Zeitpunkt hat man ja schon gesagt, okay, wir gehen das Ganze jetzt an, wir strukturieren es in die Workshops und dann die Implementierung zu dem, was du uns gerade gezeigt hast. Okay.
Okay, danke für die Einschätzung. Gibt es vielleicht jemanden in der Runde, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, so von der Timeline? Genau.
Naja, wir sind gerade in dem Prozess und einfach nur aus unserer Erfahrung, die Komplexität in diesem ganzen Thema liegt darin, das überhaupt zu verstehen. Ja, das, die Folien haben mich total begeistert vor einem Jahr und so, und da habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden jetzt. Und wir sind, ja, weil ja, am Ende des Tages, ne, jetzt wir Data Classification, Pure View Labeling, es gibt Sensitivity Labels und Retention Labels und dann gibt es das System und das System und es gibt Dokumente und E-Mails.
Ja.
Das am Schluss den Stakeholdern, ja, verständlich zu machen, was das zukünftig in der täglichen Arbeit heißt. Was passiert, wenn ich eine E-Mail verschicke? Was passiert, wenn ich ein Dokument irgendwo ablege oder mit jemand sharen will? Das ist ein Riesenprozess, das quasi in dieser ganzen Gruppe zu verstehen und den eigentlich den Entscheidern aus der Anwenderschaft so zu präsentieren, so zu erklären, ohne dass auch nur mal irgendeins von diesen Terminologien da gebraucht wird, weil dann steigen die nämlich eh gleich aus. Das sehe ich die Herausforderung. Ne? Und bei uns im Team, wir haben intern Spezialisten dann auch interne eingestellt. Das waren die chaotischsten Meetings, die ich jemals hatte, als unsere Compliance und so ein Security-Experte, der das auch schon ein paar Mal eingeführt hatte und unsere Security und unsere Adoption Manager, alle haben wild aneinander vorbeigeredet und da braucht es, glaube ich, und das haben wir dann auch gemacht, irgendjemand, der einen Durchblick hat, Überblick hat und das ein bisschen moderiert.
Ganz kurz dazu, klar haben wir oft das Thema, du hast es auch richtig angesprochen, dass es sehr komplex ist. Wir haben uns jetzt gerade mal 10% von dem angeschaut, was Purview kann. Da gibt es viel mehr. Mein Background, ich habe mal BWL studiert eigentlich und bin in die IT abgerutscht und daher sehe ich das immer so, dass ich ja selber kein richtiger Techniker bin vielleicht mittlerweile. Aber deswegen braucht man Leute, die das dann gut rüberbringen. Deswegen lass uns reden und dann machen wir mal einen Workshop vielleicht 2-3 Stunden lang und ich versuche das bestmöglich rüberzubekommen.
Aber ja, ich finde das ein super spannendes Thema, weil wie schafft man es eigentlich, dass hinterher, ich weiß nicht, wie viele Rechtsanwälte ihr habt, die müssen ja dann quasi die Dokumente wenn sie sie neu erstellen und wenn sie sie ablegen, die müssen ja dann weiter richtig getaggt werden, die müssen ja weiter richtig einsortiert werden. Das heißt, selbst wenn du diese ganze Übung einmal initial gemacht hast und so weiter, das ist ja ganz schnell wieder, sag ich mal, Chaos, wenn das nicht im täglichen Doing weiter konsequent umgesetzt wird. Was habt ihr denn getan, um das sicherzustellen? Das ist die erste Frage. Und die zweite, habt ihr irgendeinen Kontrollmechanismus etabliert, dass ihr weiterhin eine relativ saubere Datenstruktur habt und es nicht schon wieder ins Chaos abgleitet?
Also wir haben ein paar hundert von den Kollegen, ja, und die muss man einen Satz dazu sagen, Anwalt ist nicht gleich Anwalt. Also das sind also unterschiedliche, also zumindest mal unterschiedliche Arbeitsweisen, zum Beispiel vom Öffentlichrechtler, der Vergaben berät, bis hin über einen Arbeitsrechtler oder einen Transaktionsrechtler, der Firmenkäufe und sowas betreut. Die arbeiten unterschiedlich, die haben unterschiedliche Anforderungen. Das sind, wie wir das vorhin gehört haben, also quasi wie eigene Fachbereiche, ja. Das gibt eine große Varianz an Use Cases, an Art und Weise, wie man das macht. Ganz ehrlich, ohne da zu tief in die Details zu gehen, wir haben uns das angeguckt. Wir sind ja, obwohl wir ein paar hundert Anwälte haben, trotzdem ein kleiner Mittelständler mit weniger als 1000 Mitarbeitern, hatten aber trotzdem 139 Anwendungen und Systeme, ne, weil die alle so spezialisiert sind. Und wir haben uns das Thema strategisch angeguckt und wir haben uns entschlossen, einfach alles wegzuschmeißen und es alles auf Microsoft 365, Dynamics 365, zugegebenermaßen mit einem Spezialunternehmen, was eine Solution darüber legt, damit nämlich diese ganzen Themen, wie werden diese Ablagen strukturiert, ne, wir haben ja ganz viele auch Verpflichtungen, so ein Konfliktcheck, Geldwäsche und so, das sind alles Prozesse, die müssen bei der Anlage von so, ne, am Schluss ist es eine SharePoint-Site technisch, aber bevor bei uns eine SharePoint-Site generiert wird, passiert unglaublich viel aber am Schluss habe ich dann eine SharePoint-Site, auf der ist alles geregelt, auf der ist definiert, welche Sensitivity-Labels das hat, welche Retention-Labels das hat.
Dann seid ihr auch sehr fortgeschritten ja schon, ja, eigentlich auf der Reise, sage ich mal. Arbeitet ihr mit einer Graph-API dahinter oder einem Default-Label, was gesetzt wird zum Beispiel?
Naja, im Moment Graph-API und wir, das ist im Moment so der letzte Step, die letzte Diskussion ist Default-Labels. Ne? Also über diese ganzen Ablagen, da ist es einfach, ne? Wenn ich dann das definiert habe, was ist das für ein Mandat, da gibt es ja auch unterschiedliche, ne? Also Projekte, Kundenprojekte, die einen sind hochvertraulich, die anderen sind durch gesetzliche Rahmenbedingungen nochmal vertraulicher geschützt, ne? Bei so Transaktionen oder so, durch BaFin und all diese Regularien. Und dafür haben wir jetzt eine Systematik und wenn das dann angelegt wird, dann ist das klar und dann wird das abgelegt und ein Dokument oder eine E-Mail, die dahin auf welchem Weg auch immer den Weg auf so eine SharePoint-Site findet, die ist dann safe. Im Moment noch ist die große Diskussion, was passiert mit all den Daten, E-Mails und sonst was, die sich auf OneDrives und anderen nicht spezifizierten Ablagen dann befinden, aber da haben wir jetzt gelernt und das war eins der größten Learnings, ne? Also wir sind von 16 Sensitivity Labels sind wir jetzt, glaube ich, auf 4 und am Ende werden wir auf 3 kommen. Ich will da jetzt nicht, da gibt es noch so Sublabels, kann man dann machen, wo man es dann genauer spezifiziert, aber das Allerwichtigste bei uns muss ich wirklich sagen, und das war meine Vorgabe, nachdem ich halbwegs durchgestiegen bin, es darf niemals dazu kommen, dass unsere Anwender in ihrer täglichen Arbeit ein Dokument labeln müssen. Ja, das ist absolut zu vermeiden. Das kriegt irgendein Label, ja, und in einer Anwaltskanzlei ist erstmal alles intern vertraulich, ja. Und in so einem Mandat ist es dann extern vertraulich. Es darf natürlich mit diesem Mandanten geshared werden. Und das sind die Basics. Und wenn es dann nach unten geht, Marketing muss dann halt unter Umständen wenn sie sich nicht in einer definierten Umgebung befinden, dann halt nochmal sagen, das ist public. Und die, die besondere Anforderungen haben, die müssen dann nochmal sagen, das ist besonders. Ne? Oder jetzt so Vorstandsgremienarbeit wird dann einfach durch die Ablagen definiert. Das ist halt Arbeit, aber am Schluss ist es dann mehr oder weniger automatisiert.
Darf ich ganz kurz fragen, welches Unternehmen Sie?
Rechtsanwaltskanzlei.
Genau, welche?
Advant Beiten.
Okay, weil ich habe einen Kunden, der hat genau, da machen wir genau dasselbe, was Sie gerade beschrieben haben, und das ist auch eine Rechtsanwaltskanzlei und genau dieselbe Thematik.
Kannst du da ja mal unterhalten, vielleicht.
Vielleicht, ich weiß nicht, ob er da ist, aber ja. Genau, es kam mir gerade sehr ähnlich vor, tatsächlich, von dem, was Sie erzählt haben.
Ja, das ist das Schöne an Wirtschaftskanzleien, die haben alle exakt die gleichen Anforderungen.
Ja, verstehe, genau. Vielleicht nur noch mal kurz in die Runde, vielleicht auch wieder als Sie, weil Sie gerade schon so viel geshared haben und gerade auch in den letzten Zügen, sage ich jetzt mal, Ihres Projektes sind. In Anbetracht der Zeit und vielleicht noch mal, haben Sie vielleicht oder derjenige, der hier schon im Raum ist, die gerade auf ihrer Journey sind und die vielleicht die ein, zwei Sachen gelernt haben, wo sie sagen würden, würde ich beim nächsten Mal anders machen, wenn ich dieses Projekt nochmal aufsetzen würde. Oder aber vielleicht machen sie, worauf man von Anfang an aufsetzen sollte. Vielleicht so ein bisschen sharen.
Also was wir anders machen sollten, das kann ich vielleicht nächstes Jahr erzählen, weil wir innerhalb der nächsten 9 Monate das Ganze produktiv gehen wollen. Wir haben uns nach dem Stand der Organisations- und Projektlehre komplett neu aufgestellt mit Change Managern, mit einem riesen Change-Prozess, mit Einbeziehung. Wir haben Community, wir haben Workshops, also wirklich Dutzende Workshops mit dem Business um Ist-Prozess und Soll-Prozess und alles Mögliche. Und ja, also wir haben uns Mühe gegeben, sage ich jetzt mal, dass nach aktuellen Erkenntnissen und dem Rahmen dieser digitalen Transformation angemessen, das zu tun. Ich hoffe inständig, dass das alles wert war und am Schluss wir ein erfolgreiches Projekt haben. Das weiß ich aber erst 9 bis 12 Monate.
Dann werden wir uns hier in 12 Monaten nochmal treffen, wo Sie das uns nochmal mit uns teilen können.
Sehr gerne, ja.
Genau, vielen Dank. Vielleicht letzte abschließende Frage, Tim, an dich. Was sind unsere Monday Morning Takeaways sozusagen? Wenn man hier heute rausgeht, was sind die 2 bis 3 Themen, die Teilnehmer mitnehmen sollten? Vielleicht auch mit den Account Managern von Vodafone besprechen.
Genau, diese Folie, die ich gleich zum Anfang gezeigt hatte, die Zero Trust Journey, haben wir uns um unsere Daten gekümmert, egal welche Lizenz jetzt erstmal im Einsatz ist, wie ich schon mal erwähnt habe. Wir können die Basis schaffen, hier und jetzt und heute, um dann später über KI zu sprechen und diese dann auch abzusichern. Also das wäre so ein Takeaway. Kein Quick-Win, würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon gehört, aber zumindest etwas, was man direkt angehen kann, Struktur reinbringen, roten Faden reinbringen und seine Datenlandschaft qualitativ nach oben bringen. Genau, das wären so die Worte von mir noch.
Okay. Super. Super. Das heißt, wir sind hier im Long Run und nicht im Short Run. Von daher vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich hoffe, die eine oder andere Frage hier in der Runde wurde geöffnet und beantwortet. Wir würden jetzt in die Lunchpause gehen, draußen, wo Sie auch eben schon das Networking haben. Wir treffen uns im Hauptraum gleich um 13.15 Uhr wieder. Dort machen wir mal kurze Intro und dann geht es nochmal in die nächsten beiden Breakout Sessions. Genau. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.